Ihr hört den Audio-Stream-Beitrag Der Mensch und das Tier, zweiter Teil. Ich habe immer wieder ein Fiduz daran, also eine gewisse Freude, diese unterschiedlichen Tiere zu beobachten. Die Amseln in unserem Garten, die Katze von gegenüber oder Toffi, den Hund unserer Nachbarn, der, wenn er nicht Hund geworden wäre, sicherlich im Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft stehen würde, weil es schier unmöglich ist, an ihm einen Ball vorbeizubringen. Meine Begeisterung für Schlangen und für Ratten hält sich allerdings in Grenzen. Und Paviane finde ich auch netter, wenn sie mir nicht ihren Achter Steven zudrehen. Mit besonderem Interesse beobachte ich die Kombination Mensch-Hund. Wohl, weil ich eine Antwort auf die Frage brauche, welcher Typ Mensch wählt für sich welchen Typ Hund? Warum haben äußerlich auffällige Frauen oft einen Mops an der Leine und noch auffälligere einen Pudel? Warum sieht man kleine, unscheinbare Männer oft mit einem Schäferhund oder einer Dogge und lederbewehrte Glatzköpfe mit einem Bullterrier? Warum hat meine Tante Frieda einen so kleinen Hund, den man in Dunkelheit versehentlich auch für eine Ratte oder sowas Ähnliches halten könnte? Und letztlich, warum würde ich mir zum Beispiel, wenn ich müsste, einen Rauhaardackel zulegen, obwohl doch Piefke, der Rauhaardackel meiner Schwiegermutter, dieselbe mehrfach gebissen hat? Nicht ganz zu Unrecht, muss ich fairerweise hinzufügen, denn sie, also meine Schwiegermutter, ging ihm, dem Rauhaardackel, manchmal einfach tierisch auf die Nerven. In diesem Zusammenhang stehe ich auch wieder vor der Frage, wie es sich biologisch erklärt, dass zwischen Herrchen und Hund bzw. Frauchen und Hund nach gewissen Jahren des Zusammenseins ein physiognomisches Ähnlichwerden beobachtet werden kann. Wobei es mir so vorkommt, dass weniger der Hund dem Hundehalter ähnlich wird, sondern eher umgekehrt, der Hundehalter seinem Hund. Diese zu beobachtende Entwicklung hat nichts damit zu tun, dass der ein oder andere Mensch von Natur aus, quasi von Anfang an, gesichtsmäßig Ähnlichkeit mit einem Tier haben kann. Mit einem Vogel oder einem Pferd oder, wenn es hart kommt, mit einem Schwein. In diesen Fällen scheint es fast so, als hätte sich die Natur bis zum Schluss nicht richtig entscheiden können, was sie da eigentlich hinkriegen wollte. Man wird mir sicherlich nachsehen, wenn ich hier nun keine konkreten Namen nenne. Zu der Kombination Mensch und Tier fallen einem ja ohnehin die merkwürdigsten, die schönsten, aber auch die traurigsten Geschichten ein. Ich frage mich ernsthaft, ob ich nicht ein ganz anderer Mensch geworden wäre, wenn mir in den entscheidenden Jahren meiner Entwicklung nicht Fury, Lassie und Flipper begegnet wären. Noch kürzlich hat mich meine Frau am Frühstückstisch damit überrascht, dass ich angeblich im Traum ausgerufen hätte: »Komm, Fury, wir machen einen Ausritt.« Obwohl ich mich selbst nicht erinnern konnte, hat mich das dann doch einige Tage beschäftigt. Ein weiteres Schlüsselerlebnis für mich ist mit dem Namen Krambambuli verbunden, mit dieser Tiergeschichte über diesen so gut aussehenden und charakterfesten Jachthund, der am Schluss aber, wie viele Große dieser Welt, elendig zugrunde geht. Und zwar durch menschliche Schuld. Ich hatte unbedachterweise diese Geschichte in einer unteren Mittelstufenklasse im Unterricht behandelt, mit jungen Menschen, die in sich noch ein ungetrübtes Gefühl für Anständigkeit haben. Ich wusste nicht, was ich tat, denn als sie, die Schüler, dann am Ende mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass der Hund krepiert war, verhungert, wie gesagt, durch menschliche Schuld, da ging ein Sturm der Entrüstung durch die Klasse, eine kollektive Erschütterung. Da heulten und schimpften 40 Schüler minutenlang durcheinander. Da flossen Bäche von Tränen, wie ich es auf keiner Beerdigung noch einmal wieder auch nur annähernd erleben sollte. Obwohl ich ja nun nicht zu den verantwortlichen Personen in dieser Geschichte gehörte, fühlte ich mich mitschuldig, fast wie ein Angeklagter. Und ich hätte mein halbes Leben hingegeben, wenn ich in diesem Moment diesen Hund, diesen Krambambuli, wieder hätte lebendig machen können. Am Ende gab ich zusammen mit den Schülern das heilige Versprechen ab, diese Geschichte von nun an als nicht vorhanden anzusehen und sie auch aus meinem Gedächtnis zu tilgen. Letzteres ist mir, wie nun allerdings offenbar wird, nicht ganz gelungen. Als letztes muss ich, und auch da führt mein Herz eine gewisse Trauer, an Kolke denken, an meine Dohle. Die hatten wir eines Tages halbtot im Garten gefunden. Wir haben sie dann wieder hochgepäppelt und gesund gemacht. Aus Dankbarkeit blieb sie dann bei uns, wollte schließlich immer dort sein, wo auch ich war. Stets lauerte sie irgendwo in einem unserer Obstbäume oder vorne in der großen Buche, und wenn ich dann aus dem Haus kam, war sie im nächsten Moment da und setzte sich mir auf die Schulter. Das war nicht nur schön, denn eine Dohle hat, wie ich feststellen sollte, einen recht kurzen Darm. Ohne jede Vorwarnung schoss sie Feucht-Weiches ab, was ich nicht, wie beim Kanarienvogel, einfach so wegschnipsen ließ. Schließlich fuhr sie, wenn ich's nicht verhinderte, selbst bei mir im Auto mit, saß dann auf meiner Schulter oder auf einer Rücksitzlehne. Der Gedanke irgendwelcher Bekannter oder Freunde, wenn ich zum Beispiel ihre Haustürklingel betätigt hatte und sie mich dann beim Öffnen der Tür mit einem Vogel auf der Schulter vor derselben stehen sahen, deren Gedanke also, der Mensch da hat tatsächlich einen richtigen Vogel, war dann in zweifacher Hinsicht wahr. Eines Tages war Kolki, also meine Dohle, verschwunden. Und sie hat sich auch nie wieder gemeldet. Ich wusste lange Zeit nicht, wie ich das zu bewerten hätte. Ob sie mir vielleicht meinen letzten Ausraster übel genommen hatte, als sie mir bei unserer letzten Ausfahrt mit dem Auto in kurzem Abstand zweimal etwas Feucht-Weißes, ach, das ist jetzt ja auch egal. Fazit: Wo und was wäre der Mensch, wenn es keine Tiere gäbe, beziehungsweise nur eine Sorte, ihn selbst? Tschüss denn.